Breitband Topic.
Soziale Netzwerke eignen sich ja hervorragend zum Quatschen, um Leute zu treffen und natürlich auch zum Werben. An jeder Ecke des Netzes wird für Produkte oder Dienstleistungen geworben und der Verkauf über das Netz, der wächst stetig. eBay und Amazon sind dabei fast schon altmodisch. Bei Facebook gibt es sogar eine eigene Währung. Mit den Credits kann man zum Beispiel in Social Games bezahlen. Wir fragen, entsteht da ein F-Commerce und welche wirtschaftliche Bedeutung haben eigentlich diese digitalen Ökonomien? Darüber sprechen wir gleich. Vorher nimmt uns Christine Watti mit auf eine virtuelle Shopping-Tour.
We go shopping und das immer mehr, am liebsten online. Denn das Internet bietet Geschäfte an, die wir so in der analogen Welt nicht finden könnten. Beispiel davanda.com oder der Kunsthandwerkmarkt im Netz. Schmuck, Kleidung, allerlei Nippes, Briefpapier, Kerzen, Möbel. 100.000 Handarbeiter bieten ihre selbstgemachte Ware feil. Über 1 Million Mitglieder hat das deutsche Portal. Davanda-Gründerin Claudia Helming.
Also wir haben jetzt im Monat so gut 100 Millionen Page-Impressions und 7 Millionen oder über 7 Millionen Visits. Das sind jetzt 52 Leute, die hier arbeiten. Also wir machen auch alles selbst. Das heißt, also wir haben natürlich den Kundenservice hier, wir haben die Entwickler für die Webseite hier, Grafiker, ganz viel Marketingleute natürlich auch, Buchhaltung, alles, was man so braucht in der Firma.
Nicht nur das braucht eine Firma, sondern auch Umsatz. 3 Millionen Euro waren es im vergangenen Jahr, Tendenz steigend.
Also auch wir planen eine Expansion ins Ausland, vornehmlich Europa erstmal ab nächsten Jahr. Und das ist jetzt eine geografische Expansion. Es gibt natürlich auch noch Expansion in die Tiefe. Und so ein paar mehr Kunden können wir uns immer noch vorstellen.
Die muss sich Davanda demnächst teilen, denn es heißt Hello Etsy. Das US-amerikanische Portal, ebenfalls für handgemachtes jedweder Art, hat in diesen Tagen seine deutsche Version gestartet. Mitglieder der US-Ausgabe im Jahr 2010 rund 7 Millionen. Aber auch die traditionelle Branche erkennt das Internet als Marktplatz und holt potenzielle Kundschaft dort ab, wo sie sowieso die meiste Zeit rumtrödelt, in den sozialen Netzwerken.
Vielen Dank für all die großartigen T-Shirt-Designs, die ihr für unseren T-Shirt-Contest entworfen habt. Wir sind schon sehr gespannt darauf, welche T-Shirts unsere Jurymitglieder auswählen werden.
Bekleidungsunternehmen, Kosmetikfirmen oder Heimwerkermärkte unterhalten inzwischen eigene Accounts auf Facebook. Das ergibt Kundenbindung auf der Unternehmensseite und Werbeerlöse bei Facebook. Gekauft wird allermeist dann über einen Link aufs firmeneigene Portal. Shoppen und bezahlen kann der Kunde aber hier und da auch schon direkt per Facebook-Credits.
Dankeschön.
Die Facebook-Währung ist vor allem für Facebook prima. 30% der Transaktionen gibt's für das soziale Netzwerk. Auch deshalb überzeugt die meisten Firmen der sogenannte F-Commerce noch nicht wirklich, neben den üblichen Datenschutzbedenken. Experten aber gehen davon aus, das wird noch. Und wenn ja, dann werden die sozialen Netzwerke zu Begründern einer ernstzunehmenden Parallelökonomie im Netz.
Christine Watti über Parallelökonomien und digitale Währungen im Netz. Christian, hast du schon mal in deinem Leben mit Facebook-Credits bezahlt?
Nee, habe ich noch nie. Und ich habe auch noch nie auf einen Werbebanner geklickt, was mir ja in Facebook begegnete. Okay. Also irgendwie muss es aber trotzdem funktionieren.
Auf jeden Fall bist du da nicht der richtige Patient für Facebook, so viel ist schon mal klar. Vor der Sendung hatte ich Gelegenheit, mit Bernd Skehrer von der Goethe-Universität Frankfurt am Main zu sprechen. Er ist dort Professor für Electronic Commerce und wir sprachen eben über diese Währung von Facebook, diese Facebook-Credits, denn Facebook macht es seinen Usern möglich, Dollar und Euro gegen Credits einzutauschen und damit virtuelle, aber auch tatsächliche Güter in Facebook-Shops zu kaufen. Meine erste Frage an Bernd Skehrer war deshalb auch die Frage, wie er die Perspektive dieser Facebook-Währung, also dieser Facebook-Credits, einschätzt und ob er glaubt, dass Hersteller tatsächlich zukünftig Produkte, tatsächliche Ware wie Turnschuhe oder Seife über Facebook-Shops verkaufen und dann sich alles mit diesen Credits bezahlen lassen.
Das ist nicht ganz auszuschließen, was natürlich kritisch ist. 30% ist eine relativ hohe Marge. Ich könnte mir gut vorstellen, dass die Marge, die Facebook für reale Güter abgreift, zukünftig niedriger werden wird. Dann wird das Ganze ein Stückchen attraktiver werden. Und schlicht und ergreifend für den Hersteller ist die Frage, ob er eben die hohe Marge bei Facebook auf sich nimmt und dafür vielleicht bedeutend mehr verkauft oder ob es ihm doch gelingt, die Nutzer aus Facebook heraus auf einen anderen Online-Shop zu bringen, wo eben dann die Marge entsprechend höher ist, weil ich eben nicht über Facebook-Credits bezahlen muss und damit eben auch nicht die 30% an Facebook abgeben muss.
Wenn wir diesen F-Commerce nochmal jetzt genau in den Blick nehmen, haben wir auf der einen Seite die F-Commerce-Shops, wo also Hersteller von Gütern, von virtuellen Gütern, aber auch von tatsächlichen Gütern Waren verkaufen können. Auf der anderen Seite haben wir aber Facebook, das eine eigene Währung herausgibt. Versteht sich Facebook mittlerweile als politischer Akteur, als Staat, dass sie so etwas Hoheitliches wie eine eigene Währung herausgeben?
Na gut, letzten Endes geht es ja bei Währungen, ist letzten Endes ein Vertrauensgut. Also den Euroschein, den Sie in der Tasche haben, der ist ja per se zunächst mal nichts wert, sondern der Wert erwächst daraus, dass Sie Vertrauen haben in beispielsweise die Bundesregierung oder die Bundesbank oder die EZB, dass Sie eben Euros als Wertaufbewahrungsmittel verwenden können. Letzten Endes ist mit den Facebook-Credits, bringen Sie eben gegenüber Facebook das Vertrauen auf, dass Sie eben diese Facebook-Credits als Wertaufbewahrungsmittel einsetzen können. Zurzeit muss man sehen, sind das noch überschaubar große Summen, die dort letzten Endes eingesetzt werden. Also wenn man jetzt ganz mutig in die Zukunft denkt, und dann kann man natürlich sagen, okay, hinter Facebook stehen 500 Millionen aktive Nutzer, möglicherweise mehr. Wenn jetzt jeder Nutzer anfängt, dort also wirklich ernsthafte Geldbeträge einzusetzen, dann kann es natürlich so sein, dass sie natürlich da eine virtuelle Währung entwickeln, wo man sich vielleicht irgendwann mal Gedanken darüber machen muss, ob das nicht auch einer Aufsicht unterliegt.
Ist es denn für die Nutzer nicht auch sehr verführerisch, auf Facebook einkaufen zu gehen, wenn ich da vielleicht auch aufgrund der Empfehlung meiner Freunde sehr schnell die Produkte bekomme, die genau zu meinem Profil passen, dann könnte doch die Gefahr da sein, dass sehr viele Nutzer zukünftig mit den Facebook-Credits einkaufen gehen werden.
Ja, zunächst mal muss man ganz nüchtern sehen. Ich meine, tendenziell ist es so, dass Nutzern, anderen Nutzern, insbesondere bekannten Freunden, grundsätzlich schon ein hohes Vertrauen zuweisen, wenn diese Empfehlungen aussprechen. Von daher ist ja auch durchaus so, dass dieses sogenannte Word-of-Mouth-Marketing eine hohe Bedeutung hat für viele Unternehmen. Das findet ja heute schon sehr real statt. Also immer mehr Unternehmen setzen ja auf virale Kampagnen. Nur zurzeit ist es eben so, dass die Weiterempfehlungen normalerweise in dem eigenen Shop landen. Jetzt ist die Frage, ob die zukünftig alle in den Facebook-Shops landen. Dann ist der wesentliche Unterschied, bei dem einen wird mit Euros, bei dem anderen wird mit Facebook-Credits bezahlt. Und dazu kommt eben, in dem eigenen Shop kann ich einfach eine höhere Marge als Anbieter realisieren, als in dem Facebook-Shop, wo letzten Endes ja 30% Marge verloren geht. Also von daher, wir reden eigentlich nicht über ein neues Phänomen, nur über die Frage, wo findet am Ende letzten Endes die Transaktion statt.
Dennoch tituliert Facebook die Credits als Währung. Es gibt auch andere virtuelle Währungen. Der Bitcoin war in dieser Sendung mal Thema, eine Währung, die nur im Netz existieren soll. Was glauben Sie, wie die Währungshüter diese verschiedenen neuen Initiativen und Konzepte beurteilen, dass dort Konzerne ihre eigenen Währungen etablieren wollen?
Na gut, sie werden durchaus beobachtet. Zurzeit haben sie eben noch ein relativ kleines Volumen. Ich denke mal, solange das so klein ist, ist das kein nennenswertes Problem. Wenn sich das jetzt zu sehr, sehr großen Währungen entwickelt, dann ist eben die Frage, ob sie vielleicht nicht dafür doch eine Banklizenz brauchen und damit auch sich einer stärkeren Regulierung unterwerfen müssen. Also ich sehe durchaus die Gefahr, dass das irgendwann kommt. Zurzeit sind die Volumina allerdings relativ klein.
Die aktuelle volkswirtschaftliche Relevanz ist nicht besonders hoch. Dennoch könnte es ja sein, dass das Ganze eher einen prototypenhaften Charakter bekommt, dass es Pilotprojekte sind, die exemplarisch sind, für weitere Konzerne zukünftig eigene geschlossene Wirtschaftsmodelle anzubieten. Ist das etwas, womit wir rechnen müssen in Zukunft, dass wir nicht nur Staaten und Staatenverbünde wie die EU haben, die ihre eigene Währung herausgeben, sondern auch Konzerne, die eben eigene Währung beispielsweise herausgeben?
Ich denke mal, die ganz große Motivation von Facebook ist natürlich schon, insbesondere an den Umsätzen, die in den Spielen stattfinden, zu partizipieren. Also mal, der nächste Schritt wäre natürlich, dass ich versuchen kann, die Facebook-Credits auch einzusetzen, um unmittelbar Transaktionen zwischen Benutzern vorzunehmen. Also beispielsweise, wir beide gehen abends weg, Sie übernehmen die Rechnung und ich möchte Ihnen das jetzt unmittelbar bezahlen. Dann gebe ich Ihnen jetzt vielleicht nicht Euros zurück, sondern wenn Sie sagen, naja, ich kann Sie auch in Facebook-Credits bezahlen, dann kann ich darüber natürlich einen Ausgleich stattfinden. Da muss man nüchtern sehen, da gibt es viele andere, die möchten da auch mitmischen. Also wenn Sie an PayPal denken, dann ist das durchaus etwas, wo PayPal auch mit verdienen möchte, dass ich also über PayPal dann abends gleich die Überweisung tätige. Also da ist Facebook nicht der Einzige. Das ist durchaus verlockend, über digitales Geld nachzudenken, wie immer das dann genau heißt. Muss klar sehen, wenn das groß genug wird, dann wird sicherlich auch die Regulierung für solche Anbieter greifen.
Halten Sie es für vorstellbar, dass vielleicht die großen Internetkonzerne Allianzen eingehen, um das große Problem des Mikropayments im Netz zu lösen? Stellen wir uns mal vor, dass Konzerne wie Facebook, Google, Apple und Amazon sich zusammentun und eine gemeinsame Währung kreieren. Sie wären dann einerseits entkoppelt von den Turbulenzen an den Währungsmärkten und andererseits hätten sie sozusagen ein Medium, mit dem sie sehr schnelle, sehr leichte Bezahlung möglich machen könnten.
Klar, das Szenario, was Sie schildern, ist nicht vollkommen unrealistisch. Jetzt muss man allerdings sehen, sagen wir mal, ähnliche Überlegungen hatten wir vor 10 Jahren auch schon, also als die Internetblase geplatzt ist, 2001. Von daher, da wird sicherlich etwas kommen, das wird sich langsam entwickeln. Also von daher, die Ideen sind nicht heute fundamental neu. Wenn wir gucken, in den letzten 10 Jahren hat sich sicherlich was getan. Anbieter wie PayPal gab es eigentlich nicht. Dass sich das aber über Nacht verändert, das halte ich für relativ unwahrscheinlich.
Jetzt haben wir auf der einen Seite die großen Player wie Amazon, Apple, Facebook und Google, die unterschiedliche Aktivitäten zeigen, um sich da neu zu positionieren. Auf der anderen Seite haben wir die ganz kleinen Player. Das sind so Anbieter wie Hello Etsy oder Davanda, die ganz kleine neue Märkte etablieren. Sind das eigentlich ernstzunehmende Parallelökonomien?
Ja, das muss man zunächst mal sehen. Etsy oder Davanda ist ja letzten Endes ein Marktplatz für, ich sag mal salopp formuliert, für Künstler. Steht damit für mich mehr in Konkurrenz mit Online-Auktionsplattformen wie eBay oder Shop-Anbieter wie Amazon und anderen mehr. Sie haben da eben eine spezielle Gruppe an Anbietern zusammengeschlossen, machen es damit für Nachfrager eben sehr attraktiv, weil sie dort ein gesamtes Angebot von, ich sag mal, Künstlern und ähnlichen Personen finden. Wenn man insgesamt das Internet betrachtet, muss man sagen, man ist ursprünglich mal davon ausgegangen, das entwickelt sich parallel zu einer sogenannten Offline-Welt. Wenn man sich heute die Anbieter anschaut, dann haben die eigentlich sehr intelligent online und offline integriert. Wenn ich jetzt mal auf Davanda schaue und die Künstler dort, ich würde vermuten, der eine oder andere ist dann auch auf Flohmärkten oder ähnlichen Veranstaltungen unterwegs und da wäre es eigentlich naheliegend, natürlich auch für den Shop bei Davanda entsprechend zu werben. Umgekehrt, sagen wir mal, in dem Shop zu sagen, übrigens, wenn ihr alle Sachen in Natura sehen wollt, ich bin auf dem Flohmarkt am Wochenende. Also von daher glaube ich weniger an eine Parallelwelt, sondern an das, was man in anderen Zusammenhängen Multikanalmanagement nennt. Also man versucht, den Kunden über unterschiedliche Kanäle online und offline anzusprechen und das möglichst gut zu integrieren.
Bernd Skierer, Professor für E-Commerce an der Uni Frankfurt am Main. Und was ihr von der Facebook-Währung Credits haltet, könnt ihr uns auf Facebook sagen, denn da sind wir auch als Breitband und natürlich auf breitband.deradio.de. Apropos DIY, apropos Do-It-Yourself, Parallelökonomien entstehen ja nicht nur auf Facebook, wie bereits zu Beginn der Sendung gehört. Es gibt auch die wesentlich kleinteiligeren Varianten, die heißen eben, wie wir ja vorgestellt haben, Davanda oder Etsy. Und Etsy startet jetzt auch in Deutschland und dazu gibt es eine Konferenz, die seit gestern in Berlin läuft, noch bis Sonntag fortgeführt wird. Und unser Kollege Matthias Finger hat sich auf der Konferenz Hello Etsy mal umgesehen.
Etsy will mehr sein als eBay für die Do-It-Yourself-Community, die Selbermach-Szene. Für die Teilnehmer der Konferenz ist Etsy ein funktionierender Hybrid aus Netzwerk- und Verkaufsplattform mit 8 Millionen Mitgliedern. Die deutschen Bastelfreunde bieten hier bereits Filzkronen, gestrickte Tiere, Holzbesteck, Stempel und gehäkelte Ohrringe an. Der digitale Szeneflohmarkt steht für Social Commerce. Er ist sozial und profitabel zugleich. Und er könnte neue Handelsmuster etablieren. Johanna Harahap war als eine der ersten Deutschen bei Etsy dabei. Auf der Konferenz darf sie nicht fehlen.
Wir erwarten uns viel zu lernen, aber es geht in erster Linie ums Netzwerken und auch Leute zu treffen, die wir online halt schon ganz gut kennen, aber die wir halt noch nie wirklich gesehen haben. Und das ist natürlich ganz schön spannend zu sehen, welche Leute wirklich hinter stecken. Ne?
Auch Johanna Harahap hat auf der Plattform Etsy einen kleinen Laden. Sie verkauft Buchbinderarbeiten. Über ihren Shop kann sie direkt mit ihren Kunden weltweit kommunizieren und auf Wünsche reagieren. In ihrem Profil erzählt sie kleine Geschichten über ihre Produkte und sie erklärt dort, warum ihr Laden Naudi heißt.
Da steht, das ist der Name unserer Großmutter und da schreiben wir rein, wie die uns ans Handarbeiten rangeführt hat und wir bloggen darüber, wo wir unser Papier in Italien holen zum Beispiel, in welchen kleinen Manufakturen und so, und ich denke, das ist spannend für die Leute, ja.
Etsy-Kunden kaufen eine Lebenseinstellung. Mit jedem Produkt erhalten sie 100% Handarbeit, haltbarer als lieblos produzierte Massenware. Davon gehen sie aus. Die Transportwege sind kurz, gesichtslose Zwischenhändler werden ausgeschaltet. Sozial und ökologisch agierende Kleinstunternehmer bilden einen Gegenentwurf zum langweiligen Einheitsbrei der industriellen Fertigung. Treibt die Plattform so die Entwicklung einer Parallelwirtschaft voran? Marie Ziesler von Etsy.
Unbedingt. Darum geht es eben auch, dass man Mikroökonomien aufbauen kann, die parallel zur Massenproduktion existieren. Und dass es einfach auch eine Alternative ist zu dem, was jetzt passiert. Deshalb machen wir auch Hello Etsy, um eben den Menschen die Werkzeuge zu geben, sich selbstständig zu machen und vor allen Dingen auch Mut, dass man die vielleicht auch ein bisschen an die Hand nimmt und den Weg zeigt.
Interessanterweise wird der ökonomische Gegenentwurf von Großinvestoren finanziert. 50 Millionen Dollar haben sie in die Plattform gepumpt. Um das Unternehmen fit für die Zukunft zu machen, wurde der Etsy-Gründer durch einen Manager abgelöst. Im Wettkampf mit global agierenden Konzernen sollen aber auch die Bastelkünstler wie Unternehmer am Markt agieren, angefangen bei der Präsentation. Alle Produkte werden auf erstaunlich ästhetischen Bildern präsentiert. Mit den dilettantischen Fotografierversuchen auf eBay haben sie nichts gemein.
Wir versuchen die Community zu animieren, sich gegenseitig Tipps zu geben, aber wir sind auch selbst ganz aktiv. Also wir haben regelmäßig Fotografie-Workshops, die kostenlos sind. Wir haben auf dem Blog öfter so Anleitungen, wie mache ich gute Produktfotos. Und das funktioniert ganz gut.
Auch die Konferenz Hallo Etsy ist Teil des groß angelegten Schlachtplans zur Errichtung einer nachhaltigen Parallelökonomie im Netz. 30 Redner aus aller Welt wurden eingeflogen. Sie geben verkaufsfördernde Tipps für die vorwiegend weiblichen Mikroproduzenten. Auch Etsy-Urgestein Johanna Harahap kann da noch etwas mitnehmen.
Also Selbstorganisation möchten wir noch eine ganze Menge lernen, weil wir uns vielleicht doch mehr verzetteln, als es sonst in großen Betrieben so passiert. Dann denke ich, dass Leute sehr viel Online-Marketing und so lernen können. Das sind eigentlich so unsere wichtigsten Punkte.
Bis zur nächsten Konferenz kittet Etsy die Gemeinschaft der Selbstmachaktivisten weiterhin durch regelmäßige Bastelabende im analogen Leben zusammen. Stricken und Häkeln, früher nur Omas in beigen Anoraks vorbehalten, ist bei der Großstadtjugend wieder salonfähig. Bei Etsy kann jeder ein Künstler sein.
Vielen Dank an Matthias Finger für seinen Bericht von der Hello Etsy-Konferenz.